Dip or Die.
So, herzlich willkommen zum Dip or Die Podcast mit deinen Lieblingshosts Zeidler und Schulz. Heute soll es neben unseren Standardthemen wie Krypto, finanzielle Freiheit, Psychologie, Wirtschaft, Möbel, Lampen, Dekoration auch um Sport gehen. Wir haben euch eine Themenfolge versprochen, die werden wir auf jeden Fall einhalten. Zuerst aber das Übliche, wie geht's dir, Tonio?
Ganz gut. Ich wurde gestern recht unsanft in den Schlaf gestochen, weil ich habe eine Wespenallergie und habe mich gestern, wann war das, so 23 Uhr ungefähr, nee, sogar noch eher, 20.30 Uhr ungefähr, so ins Bett gelegt, wollte so entspannt, Licht ausmachen, schlafen. Und auf einmal sticht mich irgendwas und ich denke mir so, was ist das für eine Scheiße hier? Machst du das Licht an, Wespe. Und ich denke mir so, ach fuck.
Du weißt aber schon, dass man die nicht mit ins Bett nimmt eigentlich auch.
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, das ist einfach der Gewohnheit.
Vielleicht solltest du nicht so viel im Bett essen, dass da so viele Essensreste
sind. Ich esse gar nichts im Bett.
Ja.
Das Schlimmste war ja, die Fenster waren zu. Das heißt, die war irgendwann, wo ich es nicht mitbekommen habe, rein. Und dann, ja, egal. Auf jeden Fall, ich dann aufgestanden, Notruf angewählt, meinen Allergikassett genommen, sind hierher gekommen. Und ich hatte legit einfach kaum Reaktion auf den Stich. Also so toi, toi, toi. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach daran lag, dass die Wespe schon halb tot war und einfach nicht mehr so viel abliefern konnte. Aber ich habe das hier Fenistil getrunken. Ne? Wusstest du, dass man Fenistil trinken kann? Das ist ja eigentlich dieses Gel, nee, was man so auf diese Stiche schmiert. Nee, das gibt's auch zum Trinken.
Aber vielleicht hast du einfach rechtzeitig agiert und dadurch die Reaktion.
Genau, so halt instant rein, dann ist der Notarzt.
Musst du dann zur Beobachtung trotzdem eine Nacht im Krankenhaus bleiben, oder?
Nö, die haben Blutdruck gecheckt, die haben Sauerstoffsättigung gecheckt, Puls, haben gesagt, ja, also dadurch, dass die waren ja auch ungefähr so Viertelstunde, 20 Minuten nach dem Stich da. Das heißt, da hätte sich dann schon eine Reaktion abgezeichnet. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das irgendwie dann 3 Stunden später plötzlich passiert. Und dann habe ich mich halt noch ein paar Stunden, 2, 3 Stunden hingelegt, das gekühlt. Und ja, jetzt geht's mir den Umständen entsprechend gut. Ich spüre von dem Stich nicht mehr viel. Also sehr glückliches Ende hat das Ganze genommen.
Nice, hast du das schon immer oder hat sich das irgendwann entwickelt?
Das hat sich tatsächlich entwickelt mit dem Laufe der Zeit. Also ich bin als Kind mal, ja, wie man als Kind halt von Wespen gestochen wird, da ist mal mein Arm relativ stark angeschwollen, wo du aber auch sagst, ja, okay, das ist jetzt nicht ausschlaggebend für eine Allergie. Und dann wurde ich einmal beim Dach sauber machen. Wir haben so ein Gartenbungalow, also nochmal so einen einzelnen Garten und dann nochmal ein Bungalow. Da rankt so Efeu hoch und da muss man immer den Efeu vom Dach runter machen, damit er quasi die Substanz nicht angreift. Und da wurde ich dann nochmal gestochen an der Wade, wo es aber tatsächlich gar nicht mal so schlimm war, die Reaktion. Also da war es erst so 20 Minuten, halbe Stunde später ging das plötzlich los, dass ich halt überall an den, ich sag mal, sehr schweißstarken Stellen so Ausschlag bekommen habe. Also überall, wo die Lymphknoten ansetzen, so in den Achseln, am Hals, im Genitalbereich. Und dann sind wir da ins Krankenhaus, haben die mir halt auch Fenistil gespritzt. Da musste ich dann zur Überwachung da bleiben. Aber sonst, jetzt ist super gechillt, zum Glück.
Weirde Allergie auch.
Ja,
weil vor so allem halt, weil das ist ja was ist, dem man eigentlich nie ausgesetzt ist. Ne? Also, dass der Körper da so überreagiert. Aber naja, so viel zum Thema Themenfolge. Wir finden den Weg sehr gut rein ins Thema. Ich merke das. Deswegen würde ich direkt auch nochmal das Thema wechseln. Weg vom Sport natürlich. Und auf die Community-Interaktionen eingehen von letzte Woche. Da an der ersten Stelle, wir haben jetzt über 500 Abonnenten auf Spotify und 124 5-Sterne-Bewertungen. Ehrenlose Quote, knapp ein Fünftel bloß. Gefällt der Podcast eigentlich? Also so verstehe ich das, oder? Entweder ganz oder gar nicht.
Ja.
Und entweder 5 Sterne oder du hast uns. Also abschalten oder 5 Sterne geben, würde ich sagen.
Boah, das ist jetzt viel Commitment, aber ja, sehe ich auch so.
Gut, dann letzte Folge, Bella Italia. Da gab es zwei Reaktionen drauf und die möchte ich dir jetzt mit dem Hinweis geben, dass wir nicht eine halbe Stunde in Verbands-Final-Rap-Weltorganisationsstrukturen reingehen wollen.
Oh.
Erster Kommentar war, es fehlt ein Schwerathletikverband statt dieser ganzen zersplitterten Kleinverbände, zum Beispiel EWF, IPF, IW3 und so weiter und so fort. Also wird sich hier darauf bezogen, dass es quasi einen übergeordneten großen Verband geben sollte, anstatt ja, im Calisthenics-Bereich jetzt ähnlich wie im Boxen quasi, ne, dass es einfach sehr viele verschiedene kleinere, vor allem private Anbieter gibt, die ja, probieren halt irgendwie über coole Wettkämpfe einen Geltungsanspruch freizumachen. Was hältst du davon?
Ich glaube nicht, dass das jetzt an dem Punkt erstens überhaupt möglich ist, weil das ist ja das Schöne an Verbandsstrukturen, die lassen sich auch nicht wieder auflösen. Also geh mal zu einer IPF hin, geh mal zu einer International Weightlifting Federation und sag denen, wir setzen euch noch jemanden vor die Nase, oben drüber. Da sagen die Arschlecken. So, weißt du, wenn der Dude von der IPF, der Repräsentant aus Aserbaidschan, Business Class fliegen kann und Rolex trägt, dann wird er dir den Mittelfinger zeigen, wenn du ihm erklärst, ja, wir machen das jetzt aber alles zum Wohle des Sports.
Also geht es wie immer nur um Scheinchen.
Also im Endeffekt ja, so wenn ein Verband eine gewisse Größe erreicht hat, wirst du da
Ja,
jetzt nicht
dann
mehr viel
hast du
machen
halt
können.
so einen berühmten Fuck you-Status, ne?
Exakt. So, also was hat denn die IPF davon? So, das wäre zum Wohle des Sports definitiv, würde ich auch persönlich unterstützen. Aber du siehst auch am Olympischen Komitee beispielsweise, das bringt ja auch nichts. Das sind genauso Idioten, das sind genauso geldgeile Säcke. Irgendwann kommt da jemand aus, weiß ich nicht, Dubai, Abu Dhabi, gibt denen 2 Milliarden und dann.
Hast du eine Olympiade in der Wüste?
Exakt, da hast du dann plötzlich die Olympischen Winterspiele in Katar 2024. ja, also dementsprechend ist die Idee sehr, sehr gut, meiner Meinung nach.
Aber kleine Utopie.
Es ist eine Utopie, weil man muss ja auch, glaube ich, mal sehen, wenn man jetzt zum Beispiel sich das Thema CrossFit mal anschaut, dass es halt auch ohne Verband funktioniert und auch ohne Verband sehr gut funktioniert oder gut funktioniert, ne? Auch da gibt es Probleme. Es wird nie eine komplett problemfreie Lösung geben. Aber du siehst auch, dass CrossFit in meinen Augen der einzige Sport ist, der sich selber trägt.
Aber da
Von
gab
den
es ja
neuen
auch,
Sportarten. Ne? Also
das
da.
genau, kommt ja aber auch wieder, mit, wie du meintest, mit Konflikten, ne? Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die, wo bei den Qualifiern die prominenten CrossFit-Athletinnen mit 2 Millionen Follower zufällig alle Wiederholungen immer gültig bekommen und sich immer qualifizieren, auch wenn sie nicht unbedingt die Besten an dem Tag waren. Wo dann auch hintenrum gemunkelt wurde, ja logisch, die ziehen Cloud, die ziehen Zuschauer, die
Ja,
müssen
das ist doch
in die
wie wenn,
Finals halt rein.
das ist doch wie wenn der Leichtathletikverband, der DLV, Alisa Schmidt oder Alicia, ich weiß nicht, wie ihr Name ausgesprochen wird, mit zu den Olympischen Spielen nimmt. So, Bro, sie war, glaube ich, fünft oder sechst schnellste in dem Jahr über 400 Meter. Ja, aber Platz 4 und 5 hat halt 2000 Follower auf Instagram. Und da muss man dann eben
Ja,
sagen, als
immer da geht
Verband.
es halt irgendwie auch. Also, was heißt leider? Du musst halt irgendwie auch Tickets verkaufen, du musst den Sport halt irgendwie auch attraktiv machen und da sind halt prominente
Ich kann das dem Verband auch
Persönlichkeiten
nicht übel
wichtig.
nehmen. Ich finde es halt schade, wenn es da, also wenn dann die sportliche Leistung in den Hintergrund rückt. Man muss ja auch sagen, dass die jetzt trotzdem sehr gut ist. Ne? Also
Ja,
das
ja.
darf man ja eher nicht absprechen. Aber trotzdem, wenn das diesen Beigeschmack dadurch bekommt, immer schwierig für den Sport, immer schwierig für andere Athletinnen. Und du siehst ja auch, dass sie die einzige ist, in dem Zusammenhang beispielsweise dann, die da wirklich richtig was draus macht.
Ja.
Weißt du? Also ich bin der Meinung, wenn
Und
du.
ob Real als Sportlerin sich vermarktet und nicht als Bikini-Mäuschen oder
Genau.
Lifestyle-Mäuschen, sondern wirklich real bleibt, das fand ich zumindest sehr cool. Ich habe jetzt die Folge mit Kai Pflaume an ihr, deshalb, daher kenne ich sie tatsächlich. Also wie heißt es, Ein Tag mit,
Mhm.
das Format. Und dadurch kannte ich sie und habe dann ihr Instagram angeguckt und dachte dann schon so, jetzt erwartet mich hier Oceans Apart und keine Ahnung, Gymshark Model Nummer 400 und so, weiß ich nicht, irgendwelche Supplements und hast du nicht gesehen, also eine Lifestyle-Fitnessmaus, aber sehr Leichtathletik fokussiert, nimmt dich in ihr Training mit und ich meine, klar geht es auch viel um anderes Zeug, aber die ist schon, die vermarktet sich schon als Sportlerin und damit habe ich nicht gerechnet. Also 1, noch was Millionen Follower oder so
Ich glaube
oder
sogar noch mehr,
mehr
oder? Also
mit
die ist huge.
Leichtathletik haltigem Content zu ziehen, Hut ab. Also das ist schon eine Nummer. Ich meine, es hilft natürlich, dass sie im Schlüpper rennen für Instagram, aber ich glaube, sie
Das ist
wird
ja
es
auch,
auch
sage ich
ohne
mal, das Ding, was
schaffen.
Leichtathletik, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen von oben herab, aber das ist ja tatsächlich auch ein Ding, warum Leichtathletik für viele Frauen attraktiv ist als Sportart, weil es so eine Ästhetik, die dem gesellschaftlichen Schönheitsideal entspricht, vermittelt. Also
Ja, und es
Sprinterinnen
lässt sich
sind.
halt gut vermarkten einfach auf Instagram, weil Instagram ist ein visuelles Format und
Genau.
Haut zieht Attention. Und da geht es jetzt nicht um, alle müssen sich ausziehen. Das ist einfach, wenn du auf einer Explore-Page bist mit 15 Bildern, dann zieht natürlich das, wo du irgendwie attracted wirst über Haut, zieht halt die Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist die Währung dieser Plattform. Dementsprechend lässt sich das wahrscheinlich besser vermarkten als irgendwelche Sportarten in, keine Ahnung, mehr angezogen.
Ja, absolut. Deswegen ist ja auch, das finde ich immer so interessant. Boah, wir kommen schon wieder voll ins Labern, aber egal. Weil es gibt so Sportarten neben dem Fußball, wo es völlig normal ist, dass Männer und Frauen competen und es interessiert niemanden, ob Frauen und Männer da in dem Moment vergleichbar sind. Also, wenn du jetzt zum Beispiel mal Streetlifting, also unseren Sport, als Beispiel nimmst, da hat sich noch nie jemand drüber beschwert, dass Frauen und Männer am gleichen Wettkampf teilnehmen, dass Frauen genauso gelobt werden wie Männer, dass man sagt, boah, ja, das ist eine krasse Leistung, weil das halt in die Relation gesetzt wird zu, uns ist bewusst, dass es biologische Unterschiede gibt, aber es ist uns halt auch scheißegal. Deswegen gibt es hier die Männer- und die Frauenklasse. Und auch beim Judo oder auch in der Leichtathletik, da diskutiert überhaupt niemand darüber, dass Frauen in den Sport. Aber in dem Moment, wo sie uns unseren Fußball wegnehmen wollen, wo ich nicht mehr nach Hause gehen kann, wenn ich besoffen bin nach dem Fußballspiel und meine Frau schlagen kann, weil die auch beim Fußballspiel ist, das finde ich nicht in Ordnung. Das ist doch völlig absurd. Was ist das für eine behinderte
Wild.
Diskussion?
Ich habe jetzt auch gelesen, dass in der Formel 3 zum ersten Mal eine Frau eine Top-5-Platzierung gelandet
Ach
hat, weil das ist ja
so?
an sich eigentlich ein Unisex-Sport, ne? Autorennen, wenn man so will, weil ich weiß tatsächlich nicht, da bin ich jetzt nicht gebildet genug, wie kognitive Reflexe unterschiedlich
Ach,
ausgeprägt
Sophia
sind
Flörsch, das ist sogar eine Deutsche.
bei Männern und Frauen, aber ich glaube, da gibt es keine Unterschiede. Das heißt also, da bringt der ja jetzt an sich Muskulatur und eine höhere Knochendichte und so weiter, bringt beim Rennsport ja nichts, weil da geht es ja viel um kognitive Fähigkeiten.
Na, wobei durch die Gehkräfte ist es, glaube ich, schon
Ja,
stark
aber das,
limitierend.
ich glaube, dass du einen ausgeprägten Nacken, der so, also die sind ja trotzdem schlank. Also die sind, klar, sind die sehr, sehr athletisch und machen auch viel Training, aber ist ja jetzt nicht so, dass du eine große Muskulatur brauchst. Also ich denke, das kannst du auch als Frau entspannt aufbauen und der Rest ist halt Reflexe und kognitive Fähigkeiten. Das heißt, ich glaube einfach, dass da die Jugendförderung im Frauenbereich fehlt und deswegen gibt es halt wenig, die da nachrücken. Aber rein theoretisch ist es da eine gute Vorlage für einen Leistungssport, der Unisex gut funktioniert. Vergleichbar. Weil es da halt eben nicht um große biologische Unterschiede geht.
Wobei man muss ja auch sagen, beim Reitsport hast du trotzdem Unterschiede. Also ich glaube, dass du nie einen komplett perfekten Unisex-Sport haben wirst. Selbst beim Schach gibt es ja noch Riesenunterschiede. Und
Aber
wenn man
da
Schach
ist
jetzt
es
als
ja auch
Denksport.
wieder Talentpool, Größe wahrscheinlich einfach bloß, oder?
Ja, denke ich auch. Und die Förderung halt. Also wenn du dir große Nationen im Schach anschaust, die sind ja jetzt nicht unbedingt für ihre ja, hervorragende Frauenpolitik der
So
letzten
alles
40 Jahre.
östlich vom Ural ist.
Genau, da sind die ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass da viel Unterstützung kam,
Dann
ne? Aber kommt
Kommentar
jetzt wieder.
Nummer 2. 15 Euro Eintritt für die World Minimum. Was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? Wir hatten in der Bella Italia-Folge so einen kleinen Streitpunkt, wo ich meinte, dass ich das cool fände, wenn es umsonst ist und man in-house sozusagen mehr Sales macht. Matti ist auf jeden Fall der Meinung, dass Eintritt gerechtfertigt ist und positioniert sich damit bei dir. Das heißt,
Ehrenmann.
vielleicht für dich schon mal ein ganz gutes Feedback, dass das andere Leute auch so sehen. Und der zweite Teil seines Kommentars war: Es wäre interessant, wenn Micha seine alten King of Weighted Trainingspläne rausholt und erklärt, was er heute anders machen würde und warum. Wir hatten nämlich auch darüber gesprochen, dass ich ja diese alten Pläne irgendwann eingestellt habe, weil ich da jetzt nicht mehr dahinter stehe, die Art und Weise, wie das gemacht war. Und das könnten wir tatsächlich machen. Mir fällt da das Beast Mode Programm, hieß es, mit 6 Trainingseinheiten die Woche. Das können wir uns gerne mal vornehmen und ja, ein wenig darüber gucken, warum das vielleicht nicht ganz so nachhaltig ist. Und damit auch die Überleitung zur heutigen Themenfolge. Wir haben im Vorgespräch uns so ein paar mögliche Themen angeguckt und wollten heute so ein bisschen darüber sprechen, über Intensitäten im Krafttraining, weil wir beide aus unserem Alltag und auch viel aus Gesprächen mit, sagen wir mal, Nicht-Leistungssportlern, ohne uns jetzt zu sehr in die Leistungssportrichtung positionieren zu wollen, aber mit themenferneren Menschen unterhalten. Und da ist es ja häufig so, dass, wenn es um Krafttraining geht, dass irgendwie viele schon so ein Verständnis haben, ja, es gibt irgendwie Kraftbereiche, in denen man trainieren kann. Es gibt irgendwie Hypertrophiebereiche und das Ganze wird sich häufig wie so eine eiserne Wand vorgestellt. Das heißt, ich habe Phasen, wo ich nur 5 Wiederholungen oder weniger machen darf, weil sonst werde ich nicht stärker. Und es gibt Phasen, da muss ich mehr als, also alles ab 5,5 Wiederholungen aufwärts sozusagen, muss ich da machen, weil sonst baue ich keine Muskeln auf. Und häufig findet man das unter dem Begriff Wiederholungsspektrum oder Reps-Kontinuum, wenn man das nachguckt. Und da würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen auf diese Missverständnisse ein, weil so viel können wir schon mal sagen. Es gibt auf jeden Fall keine eiserne Trennwand. Und es gibt Athleten, die auch in Kraftphasen eher hochvolumig trainieren, weil es für sie einfach deutlich, deutlich besser funktioniert. Und es gibt Athleten, die das ganze Jahr über recht schwer trainieren, weil es für sie einfach auch wieder individuell besser funktioniert. Und da wir natürlich nicht für alle sprechen wollen, würde ich sagen, machen wir das wie immer aus unserer Sicht, wie es bei uns gut funktioniert. Und da würde ich einfach mal das Wort an dich übergeben, weil es bei dir ja gerade ganz gut passt. Du bist ja gerade in deiner Wettkampfvorbereitung
Ja.
quasi. Kannst du da mal so ein bisschen über den Fokus vielleicht deines aktuellen Zyklus sprechen und ob du den vielleicht eher Kraft, eher Hypertrophie orientiert einordnen würdest und wie sich das vielleicht in deinen Wiederholungszahlen äußert, dass wir das Thema da so ein bisschen mit reinkriegen.
Ja, also aktuell muss man sagen, bin ich relativ viel am Ausprobieren, was so Trainingssystematik betrifft, weil ich mir gesagt habe, okay, die Worlds sind für mich jetzt nicht das große Hauptziel, sondern eher so eine Zwischenetappe, wo ich sage, ich will das Maximum rausholen, will aber trotzdem gleichzeitig auch selber mehr über mich und mein Peaking-Verhalten lernen und auch über so die Trainingsstruktur, mit der ich am besten klarkomme. Deswegen kleiner Disclaimer, ich habe jetzt mein Training von 4 auf 3 Tage reduziert und fühle mich damit tatsächlich noch einen Ticken besser. Also ich habe gemerkt, dass so in dem, ich sag mal, Aufbauphasen, je kurz nach den Wettkämpfen, sage ich jetzt mal, komme ich mit 4 Trainingstagen gut klar, weil da eben einfach viel Volumen bewegt werden soll. Und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, 4 Tage ist bei den Gewichten, die ich mittlerweile bewege, teilweise schon sehr, sehr an der Grenze, gerade beim Dip. Sodass ich quasi, ja, wie gesagt, in so einer Testphase bin. Und aktuell von der Trainingsplanung her ist es so, dass ich mich jetzt entschieden habe, in Hinblick auf die Worlds schon sehr verhältnismäßig leichte Singles mit reinzunehmen. Da geht es einfach nur darum, um langsam wieder an diesen Skill
Für die
von.
Zuschauer, wie viele Weeks out bist du jetzt?
Acht? Ich glaube 8. Warte, ich kann noch mal kurz im Kalender nachschauen. Zählen wir mal die Woche jetzt mit dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Weeks out.
Also schon recht
Genau.
früh
Genau, also
fängst du jetzt an.
man muss verstehen, dass Singles nicht das die sind, die dich stark machen. Singles ist ein Skill. Das ist so wie richtig eine gute Technik im Laufen lernen. Macht dich nicht zwangsläufig schneller, aber es gibt dir das Potenzial, schneller zu sein. Und Singles beim Training sind auch ja oftmals, wie gesagt, so ein Ding, wo du einfach etwas andere Technik hast, wo du dich anders konzentrieren musst, wo du gewisse Rituale auch so etablierst, wie du was machst.
Viel
Und
psychologischer Kram für
genau.
genau.
Und da halte ich aber, wie gesagt, die Singles habe ich mir auch gecapped, beispielsweise in der Beuge auf 250 Kilo. Wenn ich jetzt näher zum Wettkampf komme, also ich spreche jetzt über diesen Block, ne, denn der
Machst du
zweite
die
Block ist ja dann.
Singles am primären Tag oder eher an den sekundären Tagen, wo du es
Nee.
eh mit einem Load Constraint irgendwie pausiert, bisschen leichter machst? Also schon am primären
Genau,
Tag.
also gestern hatte ich meinen primären Squat-Tag. Da habe ich quasi ein Single mit 250 gemacht. Dann ein Triple mit 232,5. Ne, also Triples sind das, was ich quasi diesen Block so ein bisschen pushen will. Und dann tatsächlich
Hältst du
zwei.
dann dein Topset konstant über den Block und pusht sozusagen dein Back-off-Triple?
Genau. Also es wird quasi so sein, dass ich maximal 250 auf dem Single bewege. Wenn ich das Gefühl habe, das fühlt sich ganz schrecklich an, dann würde ich dann natürlich, also wenn ich jetzt wirklich einen ganz schrecklichen Tag hätte, würde ich auch den Top-Single wahrscheinlich reduzieren, so auf
Also hast du quasi
240.
die 250 mit einem extra API-Cap noch obendrauf, um
Exakt,
da
genau.
abgesichert zu sein, dass deine Ermüdung nicht.
Genau, also mein Ziel ist es eben nicht, mit dem Single mein restliches Training komplett aus dem Leben zu schießen, sondern da geht es einfach nur darum, sich langsam wieder dran zu gewöhnen, nur eine Wiederholung zu machen und zu spüren, was man eventuell noch verbessern muss, dass halt wirklich diese eine Wiederholung wirklich gut ist und eben nicht erst die zweite oder dritte.
Um mal ein bisschen Kontext reinzubringen, damit jetzt Leute nicht einfach irgendwie so ein Pre-Activation-Single sinnlos in ihren Plan reinbauen, kannst du vielleicht den Kontext mal erläutern, warum du das für dich machst, weil es ja doch eine recht ungewöhnliche Art ist, zu programmieren, so früh in der Wettkampfvorbereitung, was vielleicht auch der historische Kontext bei deiner Beuge ist. Ich meine, ein paar Zuhörer hier wissen ja, dass so da dein Trainingsstand nicht ganz so hoch ist wie bei den anderen Lifts, aber vielleicht, dass du das nochmal wiederholst, dass die Leute
Ja,
verstehen,
genau.
warum das für dich Sinn ergeben kann, das so zu machen.
Also für mich ist es quasi so, dass ich mir gesagt habe, einerseits hatte ich ja wirklich jetzt locker ein gutes halbes Jahr recht große Probleme in der Kniebeuge, einfach mit Schmerzen. Und dementsprechend geht es da auch einfach um diese Self-Confidence, die jetzt schon zu entwickeln. Und wie gesagt, ja, habe ich dann halt auch einen relativ schweren Single, in Anführungsstrichen, der mir dann ein Stück weit auch dabei helfen kann, quasi in dem Triple besser das Gewicht zu bewegen. Weil wenn ich jetzt quasi einen Pre-Activation, wie du das gerade gesagt hast, Single habe, dann wird mir vom Nervensystem aus der nächste Satz ein Ticken leichter fallen, beziehungsweise wird sich ein Ticken leichter anfühlen. Und dadurch, dass ich den Triple ja sowieso pushen möchte, lohnt es sich eventuell. Das ist eben jetzt das, was ich ausprobiere, weil, wie gesagt, Micha hat das auch richtig gesagt. Normalerweise macht man jetzt nicht so viel Single Work, je so weit weg vom, in Anführungsstrichen, so weit weg vom Wettkampf. Man kann das machen, aber der Effekt, ja, man muss das halt abwägen, weil wenn ich zu schnell zu schwere Singles mache, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich quasi am Wettkampftag schon über meinen Zenit hinaus bin, weil ich quasi den Körper schon in diese Richtung geprimed habe, dass er diese Single Loads gut bewegen kann. Und das hält er aber, dieses Niveau hält er nicht lange. Dementsprechend habe ich das halt auch auf 250 gecapped, wenn so 275, 280 so das Ziel sind, am Wettkampftag dann selber zu bewegen. Und um quasi das am Beispiel Squat mal noch abzuschließen, ich habe dann zwei Fünfer Back-Offs, die ich tatsächlich ziemlich leicht mache. Also da bin ich wirklich in einem Bereich von 200 bis maximal 200. 15 bis 20. Also so, das ist so die Cap nach oben, wo es einfach nur darum geht, ich merke einfach, dass ich dann muskulär dort richtig schiebe. Aber der Effekt, jetzt so rein wissenschaftlich betrachtet, wäre theoretisch auf das Kraft, Potenzial gar nicht mal so hoch. Aber dadurch, dass ich pre-fatigued bin, baut sich das schon wieder anders auf. Das muss man, glaube ich, da auch mal im Kontext sehen.
Hast du andersrum gefragt, wenn wir jetzt uns die Beuge angucken, du hast also einen schweren Single, du hast schwere Triples, um das Thema Wiederholungen reinzukriegen, hast du auch hochvolumiges, in Anführungsstrichen hochvolumig, also mehr als 5, 6, 7er, 8er Wiederholungen vielleicht auch.
Na,
Also
das
wie
tendenziell von.
akkumulierst du dein Beugevolumen?
Tatsächlich mache ich das am Secondary Day. Da habe ich dann halt einfach, wie du es schon gesagt hast, mehr Wiederholungen. Und sonst aber tatsächlich auch viel
Wie,
über
weißt du, wie
Assisted
viele?
Lifts.
Aus
Warte,
dem Kopf?
das sind. Also da mache ich tatsächlich 4-2-0er. Und das mache ich
Also
auch
wahrscheinlich nicht besonders viele Wiederholungen.
nicht besonders viele, nicht besonders viele, aber da habe ich halt auch deutlich mehr Time Under Tension einfach. Also da habe ich dann quasi einen Load Restrict einfach aufgrund der Tempo-Variante. Und tatsächlich das muskuläre Volumen selber hole ich halt über die Assistenzlifts raus. Also da habe ich mich jetzt auch so ein bisschen, ja, Bodybuilding-Style orientiert tatsächlich. Und knüppel da halt in jeder Session Beinvolumen noch mit rein. Ob das dann, also Kreuzheben mache ich unter anderem auch noch. Ob das Beinstrecker ist, Beinbeuger, Beinpresse etc. Also da quasi einfach zu sagen, okay, ich will muskulär das Ganze erhalten, vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen. Und die ja, Mainlifts nutze ich halt quasi, um in den Mainlifts wirklich besser zu werden. Ich habe das jetzt auch gemerkt, so eine Woche mit 4-2-0 Beuge hat mein Gefühl in der Kniebeuge um Welten wieder nach vorn katapultiert. Das ist so crazy bei mir. Bin ich mega happy mit. Also Beuge war richtig geil gestern.
Nice. Hast du auch Lifts? Ich meine, es gibt ja jetzt viele verschiedene Herangehensweisen. Ne? Manche machen das wie du, dass sie sagen, hey, ich mache meine Mainlifts recht spezifisch, recht früh und hole mir das Volumen über die Assistenz. Viele, gerade im Powerlifting-Bereich, sieht man das auch häufig, dass sie dann an ihren sekundären und tertiären Tagen, um das vielleicht mal kurz aufzurollen, weil mit den Begriffen nicht jeder was anfangen kann. Du hast im Kraftsport nicht immer so, dass du einen Split hast, der sich auf Muskelgruppen oder Bewegungsarten bezieht, dass du sagst, hey, heute ist mein Pull-Tag, morgen ist mein Push-Tag, sondern viele teilen das nach Lifts auf und die Lifts werden dann eingeteilt in primärer, sekundärer, tertiärer und so weiter. Und primär beschreibt, dass du Competition-spezifisch arbeitest, also so original oder so nah am Wettkampfgeschehen wie möglich. Sekundär heißt bisschen weniger spezifisch zum Wettkampf, tertiär kaum noch spezifisch zum Wettkampf und so weiter. Das heißt also, an einem primären Tag macht man recht schwer, probiert mit genau demselben Equipment wie am Wettkampf zu arbeiten, probiert also alles so spezifisch wie möglich zu halten. Sekundärer Tag auch recht spezifisch, aber man könnte zum Beispiel eine Variation einbauen in Form von Equipment, in Form von einem Load Constraint, also irgendwie einer Tempovariation oder so einem Zeug. Und tertiäre und weitere Tage kann man dann mit etwas weiter abgewandelten Variationen oder auch Assistenzübungen arbeiten, dass man das Vokabular einfach mal gehört hat. Um jetzt aber wieder die Kurve zu kriegen, hast du auch schon mal anders gearbeitet, dass du also mit den Mainlifts an sich hochvolumiger probiert hast, dein Volumen reinzukriegen, weil das zum Beispiel was ist, was für mich gerade im Dip sehr gut funktioniert hat, dass ich dort also recht lange vorm Wettkampf die Wiederholungen noch hochgelassen habe. Ich hatte am tertiären Tag immer 7er drinne noch und hatte die sozusagen als Vorbereitungseinheit für meinen primären Tag. Und das
Das war.
Volumen haben wir auch nicht rausgenommen. Also das haben wir, außer in der Taper-Woche bis zum Schluss, haben wir das sozusagen drin gelassen. Und
Das
das hat
war
extrem gut
tatsächlich
funktioniert für mich.
ein Plan von mir. Problem war, dass ich jetzt gemerkt habe, dass in der Lowbar-Beuge sich so ein bisschen diese Überlastungserscheinung, ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn du dann so richtig böse Schmerzen im Bizeps bekommst. Weißt du, also bei mir war es quasi so, dass ich irgendwie ein Problem hatte bei der Ablage. Das habe ich jetzt aber soweit geklärt oder gelöst. Und jetzt ist aber so, bei den 3 Tagen
Ja,
nutze ich
weil du
eigentlich.
eine Innenrotation wie ein Stock hast. Das ist halt dein
Ja, ich habe
Problem.
ja, schon, guck mal, ich habe schon eine Trichterbrust. Das heißt, ich bin schon von Natur aus so, dass meine Schultern nach vorn gezogen sind von der Haltung. Und dann ist halt Innenrotation, ist da nicht mehr viel. So. Und tatsächlich ist der Plan oder die Grundüberlegung, die ich jetzt bei meinem Training selber habe, dadurch, dass ich ja 3 Tage habe, ich nutze quasi immer die Session, die Vorgängersession, um mit dem also mit einem Priming-Movement zu arbeiten. Das heißt, der Plan wäre jetzt quasi gewesen, dass ich am 3. Tag habe ich die Beugevariation, die im Grunde so ein Stück weit die Beuge vom 1. Tag vorbereitet. Am Beugetag wollte ich eine Dip-Variation, die den Dip-Tag vorbereitet. Da habe ich dann eine Pull-Variation, die den Pull-Tag vorbereitet und so weiter und so fort. Problem war da, dass ich halt wirklich so ein bisschen diese Ellenbogenprobleme hatte. Deswegen habe ich da erstmal angefangen, wieder ganz klassisch mit Curls zu arbeiten und das hat das sofort gelöst, zum Glück. Ich hatte eine Session, da saß ich wirklich im Gym und war kurz davor zu heulen, weil es wirklich so weh getan hat und ich keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Und dann hat sich das aber alles wieder geregelt. Also es war so ein richtig, das ist so ein richtig ekliger, gottloser Schmerz. Und das ist tatsächlich auch mein Plan. Werde ich aber wahrscheinlich erst ab nächster Woche machen, weil, wie gesagt, gestern hatte ich noch mal so ein bisschen so ein leichtes Zwicken und habe mir dann gesagt, ey, da mache ich über den ruhigen, weil ich weiß, dass eben Dip selber diese Kompression halt da nicht unbedingt zuträglich ist für. Dementsprechend, sobald ich das quasi im Griff habe, ich werde jetzt auch noch ein bisschen Curls, habe ich jetzt auch mit ins Warm-up eingebaut, deswegen funktioniert das ganz gut. Arbeite tatsächlich auch schon an meiner Innenrotation, dass das eben nicht mehr das Problem ist. Und dann werden wir schauen, aber das ist so der grundsätzliche Plan, ja, weil ich komme selber nicht gut damit klar oder nicht ganz so gut damit klar, wenn ich quasi diese Secondary-Dip-Einheit so plane, dass die auch nochmal schwer ist. Also die absolute Last, die ich bewege im Dip, die ist so anstrengend, dass das sehr schwer funktioniert, da nochmal eine zweite Einheit hinterherzuschieben, die ähnlich anstrengend ist, wenn ich zum Beispiel das pausiert mache, das haben wir ja auch in der Prep für die Dachmeisterschaft gesehen. Dann ist das, wenn ich pausiere, also ich dip pausiert auf dem Single ungefähr 10 Kilo weniger als normal. So, und dann sind das halt in dem Falle, glaube ich, das Höchste, was ich pausiert gedippt habe, war mal 170 oder so. Aber das ist halt einfach immer noch sau viel Gewicht und dementsprechend will ich da quasi einfach noch so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen, wie viel Volumen kann ich noch durch die Assistenzen reinschieben, wie viel Volumen kann ich durch das eigentliche Movement reinbekommen, etc. Also das ist das, was ich meinte mit eben so einer Testphase für mich jetzt gerade, um einfach so ein
Was
bisschen was zu
vielleicht für die Zuhörer
experimentieren.
auch noch interessant ist bei der Herangehensweise, gängiges Konzept, was auch wahrscheinlich den meisten da draußen geläufig ist, ist, dass man ja zum Wettkampf hin probiert, schwerer zu werden. Ne? Dass man von Woche zu Woche irgendwie eine Steigerung im Gewicht hat. Wenn du jetzt recht früh anfängst mit recht hohen Gewichten, wie ist da dein Plan, die Gewichte zu steigern und anschließend auch, wie taperst du das Ganze hinten raus, weil du natürlich ja wenig Mainlift-Volumen an sich schon hast und dadurch auch wenig wegnehmen kannst. Hast du dir da schon Gedanken gemacht?
Ja, wie gesagt, also grundsätzlich trainiere ich gar nicht mal so schwer aktuell. Das heißt, für den eigentlichen Peaking-Block lasse ich mir ja, wie gesagt, einfach durch diese Caps nach oben viel Luft. Also ich gehe mal davon aus, oder das ist so das Ziel, der schwerste Beugesingle sollte so, ja, um die 260, 265 liegen, je nachdem, wie sich jetzt das One Rep Max entwickelt.
Also irgendwo bei einer 8,5.
Genau, maximal. Also da auch bin ich der Meinung, will ich auch nicht unbedingt so über 8, 8,5 gehen, weil das macht gar keinen Sinn. So, dafür ist ja das Peaking da. Trust the Peaking. Und wie gesagt, ich will halt jetzt quasi schrittweise in dem Block, wo ich jetzt auch wieder so reinkomme, weil ich habe jetzt gemerkt, durch das unregelmäßige Training jetzt auch nach Indien und Serbien, muss ich quasi auch erstmal wieder so eine ordentliche Struktur reinbekommen, werde ich tatsächlich jetzt das Volumen schrittweise ein bisschen erhöhen. Wie gesagt, rein was das
Darf ich dich da
Dip-Volumen
kurz mit
betrifft.
einer Zwischenfrage unterbrechen?
Ja.
Wäre das dann nicht, Also wirklich aus Interesse gefragt, sinnvoller, dass du die Einheiten vielleicht noch leichter machst und dann doch wieder über 4 Tage einfach öfter übst, trainierst und dann halt wirklich mit so sehr leichten, tertiären Einheiten noch arbeitest, dass du halt einfach eine höhere Frequenz auf den Lift reinkriegst. Ist halt nicht so spaßig, wenn du irgendwie auf dem Rear 10 dippen musst, aber an sich, ne, rein vom Übungsaspekt
Ja.
könnte das ja dir eine schnellere Lernkurve geben, sage ich mal.
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich für mich festgestellt habe, dass die ersten, also mit 3 Dip-Tagen, das ist schwierig für mich.
Gottlos.
Ja, genau. Also, das ist jetzt nichts, was mir wirklich gut taugt. Und ich merke tatsächlich einfach, dass ich mit so einem entspannteren und wie gesagt auch ein bisschen weg von diesem klassischen Peaking- und Tapper-Ansatz weg. Also einfach zu sagen, ich habe das bei Thomas gesehen, also Thomas Geider, falls man den kennt, sollte man auf jeden Fall mal bei Instagram abchecken. Der macht sehr viel so in die Hypertrophie-Richtung. Könnten wir auch mal einladen in den Podcast, hatte ich auch im Final Rap Podcast mal. Der ist jetzt, glaube ich, so primär noch in die Bodybuilding-Richtung fokussiert, kommt aber ursprünglich als Powerlifting-Coach auf die Plattform. Und der hat zum Beispiel, finde ich, einen super spannenden Ansatz und deswegen probiere ich das halt gerade auch mal für mich aus, wo er halt gesagt hat, er nimmt im Endeffekt für seinen Athleten, Sascha heißt der, Iron Sascha, auch auf Instagram, die peaken gar nicht richtig. So, die haben 3 Trainingstage die Woche und nutzen quasi einfach so ein konstantes immer weiter trainieren und deloaden dann halt so ein bisschen vom Wettkampf und das reicht in den meisten Fällen auch aus. Und so will ich das tatsächlich auch so ein bisschen angehen und einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann weiß ich, dass es nicht funktioniert. Dann habe ich das aber nicht bei irgendeinem Athleten verkackt, sondern bei mir und kann daraus dann quasi so meine Lehren ziehen. Und das ist quasi so das Ziel, was ich jetzt gerade verfolge, einfach mal zu testen, inwieweit man quasi dieses klassische Peaking-Konzept, was man jetzt so kennt, eventuell optimieren kann oder auch ein Stück weit halt einfach individualisieren kann, wenn man eben so einen etwas anderen Ansatz fährt.
Dafür die Zuhörer bei diesem ganzen Fachwortgefecht, was wir uns hier liefern, wir reden auch über die letzten, sagen wir mal, 10%, die man damit irgendwie vielleicht noch optimiert vorm Wettkampf. Also es ist jetzt auch nicht die Welt. Also es gibt auch Leute, die wirklich ohne so eine Phasenstruktur mit einem recht konstanten Training extrem gut fahren. Also es ist wirklich das letzte Mittel auch immer, was man dort zieht, was vielleicht auch uns wieder auf das Initialthema noch bringt, weil ich folge auch vielen Bodybuildern, zum Beispiel wie dem Brosep auf Instagram, der ja auch gottlos stark ist. Und der hat noch nie eine Kraftphase gefahren, sondern der zieht einfach irgendwie sein 8-12er Range halt durch seit, keine Ahnung, 15 Jahren und steigert das halt einfach immer wieder ein bisschen und variiert dann hier und da mal die Übung, aber der beugt, glaube ich, 10er über 200 locker. Der könnte sicherlich, wenn er ein bisschen mal mit schwereren Wiederholungen üben würde, über 300 heben locker, weil der macht ja, glaube ich, 240 Kilo RDLs auf Reps und hat vorher 2 ISOs für den Hamstring gemacht halt. Und das sind alles Leute, oder wenn du dir so einen Urs anguckst, gut, der ist jetzt aus der Enhanced-Richtung, aber der ist trotzdem geisteskrank stark einfach. Allein durch die schiere Menge an Muskulatur und der hat sich noch nie, glaube ich, Gedanken gemacht, ob er irgendwelche Phasen zyklisieren muss mit Kraft, Technik und Hypertrophie, sondern der trainiert einfach immer ähnlich, immer gleich, hat keine Phasen und arbeitet auch nie mit Wiederholungen unter 5. Und ist trotzdem stärker als 99% der anderen Athleten, um da vielleicht auch mal ein bisschen Relation reinzukriegen, dass ja häufig immer gesagt wird, man muss super schwer trainieren. Stimmt überhaupt nicht, ne? Man muss auch nicht groß zyklisiert trainieren, sondern man muss regelmäßig trainieren und man muss überladen trainieren. Dass du halt über Zeitraum X guckst, dass in den Wiederholungsbereichen, die du trainierst, also dass dein Sechser vor einem halben Jahr sollte jetzt stärker sein als vor einem halben Jahr. Dein Achter, also dein 8 Wiederholungsbereich in einer bestimmten Übung vor einem halben Jahr darf nicht stärker sein als jetzt. So, das sind so die Sachen, wenn man die im Blick hat, dann wird man über die Zeit auch ohne eine sehr intensive kleinliche Trainingsplanung sehr stark werden.
Ja, absolut. Also, und da sind wir auch wieder bei dem Thema. Das, was wir ja jetzt hier gerade besprochen haben, ist halt auch so ein bisschen Nerd-Talk, weißt du?
Voll,
Also
voll.
für 80, 90% derer, die zuhören, ist das nicht so relevant.
Ist
So,
halt
du
unser
wirst.
Beruf und das uns macht es Spaß und da halt, ne,
Es
die
ist halt
letzten
so ein.
Prozente rauszuholen, aber
Es ist wie so ein Strategiespiel am PC, weißt du? Also, du wirst auch ohne glücklich. Aber, also du kannst das Spiel normal spielen und du hast Spaß. Und dann gibt es halt Leute, die irgendwelche, weiß ich nicht, Bugs rausfinden wollen, die einfach so noch ein bisschen tiefer in diese Materie eindringen wollen. Und so kann man sich das halt auch vorstellen. Es gibt halt einfach, ja, extrem viel, was man ausprobieren kann. Und der aktuelle wissenschaftliche Stand sagt eigentlich auch, dass grundsätzlich wahrscheinlich alles funktioniert in irgendeiner Form. Also deswegen, wenn mein Lieblingsbeispiel ist dafür so, ich glaube, jeder, der irgendwann mal im McFit trainiert hat, kannte diesen einen Typen, wo du dachtest, Alter, der wird sein 30. Lebensjahr nicht erleben oder höchstens im Rollstuhl. So, und der Typ lebt immer noch. Der trainiert immer noch genauso scheiße. Der sieht genauso aus wie vor 5 Jahren. Aber es funktioniert halt bis zu einem gewissen Grad. Und deswegen, man darf Training oder sollte es nicht verkomplizieren, nur weil wir jetzt quasi gerade so. Ja, so ein bisschen philosophieren, was könnte man denn noch ausprobieren? Weil das ist ja dann so ein bisschen diese Kreativität, die man ins Training bringt. Und diese Kreativität ist auch ein Stück weit dem geschuldet, um der Monotonie, die dieser Kraftsport mit sich bringt, so ein Stück weit vorzubeugen. Weil wenn du, natürlich ist es smart, immer das Gleiche zu machen, solange das funktioniert. Aber das funktioniert halt nur dann, wenn du auch der Mensch dafür bist, der diese Monotonie, dieses
mit einer
In
gleichbleibenden Qualität auch durchziehen kann.
genau, so. Also wenn du jemand bist, der diese Routine liebt, der immer das Gleiche machen möchte, der immer das Gleiche isst, der immer den gleichen Tagesablauf hat, ja, dann wird es wahrscheinlich für dich eher stressig sein, wenn du da jetzt fünfmal drüber nachdenkst, wie du dein Training optimierst. Wenn du aber so grundsätzlich eher so drauf bist, dass du sagst, ach Mensch, klar, Spaß steht bei mir schon im Vordergrund oder Training soll auch Spaß machen, es hat auch eine Relevanz für mich, dann kann man da ruhig experimentieren und rumalbern. Ich glaube, in den meisten Fällen funktioniert das halt dann nicht, wenn die Leute nicht das Selbstbewusstsein haben, um das dann auch durchzuziehen. Also es
Ich
ist auch
glaube, es
nicht.
scheitert sogar noch einen Schritt früher mit den Informationen zur Verfügung haben. Und da sind wir halt bei einem klassischen Trainingslog. Wenn der nicht da ist, dann wirst du dich irgendwann verlieren, weil du gar nicht mehr weißt, was in welchem Wiederholungsbereich deine Werte waren und sind und dadurch gar nicht weißt, ob du besser geworden bist. Und wenn du das nicht sagen kannst, also wenn du nicht klar sagen kannst, das funktioniert, weil hier bin ich besser geworden, dann hast du halt ein Problem, weil das wichtigste Analysetool, was dir fehlt, nämlich deine Trainingswerte, das hast du nicht zur Verfügung. Und da sind wir dann auch bei der einzigen Periodisierung, die irgendwie jeder für sich benutzen muss. Und das ist halt ein Training tracken und probieren, über Zeit mehr zu schaffen als in der letzten Einheit oder in der Einheit vor 2 Wochen. Aber das ist ja das eigentliche, was jede andere Periodisierungsform probiert, über irgendwelche Zyklisierungen sicherzustellen, ist genau nur das, dass du über Zeit mehr schaffst als vorher. Und das reicht bei vielen einfach mit einem simplen Trainingslog einfach aus.
Ja, kann ich nur so zustimmen. Aber wie ist denn deine Sicht der Dinge? Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über mich gequatscht. Das ist ja nicht mein Podcast.
Ja, ich bin ja gerade nicht in einer Wettkampfvorbereitung, deswegen ist es bei mir gerade alles nicht so spannend und alles ein bisschen freier. Ich bin gerade, wenn man der Phase jetzt irgendwie eine Überschrift geben möchte, boah, es ist schwierig. Also doch eher Hypertrophie-orientiert. Ich habe gerade extreme Freude daran, mal wieder meine Assistenzen richtig zu pushen, mal wieder wirklich an meine Grenze zu trainieren, mal wieder auch hochvolumigeres Bodyweight-Training reinzubringen, auch mal wieder so ein bisschen, ne, meine Laktatschwelle nach oben treiben. Einfach auch fürs Gefühl, nicht weil ich mir da jetzt groß irgendwie was von erhoffe, sondern weil ich einfach extrem viel Freude daran habe gerade. Und habe sonst was die Mainlifts angeht, recht viele Load Constraints drinne, weil ich mir über die Wettkampfvorbereitung bei der deutschen Dachmeisterschaft, nicht deutsche Meisterschaft, bei der Dachmeisterschaft viele so kleine Kompensationsbewegungen angeeignet habe, die an sich überhaupt gar kein Problem darstellen, aber im Peaking dann immer zu wiederkehrenden Diskomforts geführt haben. Also sobald das Gewicht wieder ein bisschen schwer wurde, habe ich halt repetitiv immer die gleichen Probleme gekriegt und diesen kleinen Kompensationsbewegungen habe ich mich jetzt im letzten Monat sehr intensiv gewidmet und auch super Erfolg. Ich hatte ja zum Beispiel dieses Brustcoracobrachiales Problem in meiner linken Seite. Immer wenn ich ein bisschen breiter gedippt habe, habe ich da einfach Probleme bekommen. Das ist jetzt weg. Gar nicht mehr spürbar. Ich habe meine Kniethematik jetzt wieder recht gut im Griff. Habe gestern das erste Mal wieder 100 Kilo gebeugt und heute keine Schmerzen im Knie. Ne? Man muss ja das immer einen Tag danach beurteilen, ob dann diese Sehnenreizung wieder da ist. Das hat also funktioniert gut und habe dadurch jetzt aber gerade keine langfristige Planung, sondern hangel mich tatsächlich von Block zu Block, gibt eine grobe Orientierung, wo es hingehen soll. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die nächsten drei Blöcke vorgeplant habe, weil ich in 3 Monaten einen One-Rep-Max-Versuch mache, sondern trainiere jetzt quasi gerade so ein bisschen von Block zu Block und werde mich auch in diesen moderaten Bereichen aufhalten. Das heißt, ich werde meine Mainlifts irgendwo zwischen 3 und 8 Wiederholungen halten. Und meine ganzen Assistenzen einfach hart pushen, weil ich da Bock drauf habe.
Nice.
Und Handbalancing jetzt. Und tatsächlich, mein Nacken wächst ziemlich stark jetzt, weil ich wieder hebe und recht viel Handstand mache.
Dann
Das ist
erklär das
sehr,
mal
sehr nice.
Lukas.
Projekt Kein Hals ist jetzt gerade im Gange. Der muss weg. Hals ist was für Verlierer.
Nice.
Ach doch, siehst du, ein Kraftziel gibt's tatsächlich, ich würde gerne irgendwann mal 300 heben. Und da muss noch ein bisschen was passieren. Ich habe jetzt Estimate One Rep Max, liegt bei 2,55
Ist ja
aktuell.
fucking cringe.
Und da muss mehr. Also ich habe jetzt 2,20 auf den Triple gehoben. Du würdest sagen, at 6, für mich war es eher eine at 7,5. Aber.
Auch so ein Klassiker, dass die Leute so RPE einfach so voll überbewerten.
Aber also, und jetzt am Samstag stehen 2,30 für einen Dreier an. Gucken, wenn der gut läuft, dann geht das schon in die richtige Richtung. Ist an sich diese Estimate One Rep Max bei mir jetzt gerade auch durch diesen Detrainingseffekt sowieso nicht zu gebrauchen, weil ich jetzt quasi jede Woche um 5 Kilo steigern könnte, was die Qualität dieses E1RMs auch einfach wieder relativiert. Das heißt, da versteife ich mich jetzt auch nicht drauf. Aber das geht gut voran. Heben. Heben ist Leben. Bockt. Weil es gerade die einzige Übung ist, wo ich halt wirklich schwer trainiere und die ich richtig pushe. Der Rest ist alles recht moderat. So Dips, Fünfer, Pull-Ups mache ich auch. Fünfer. Keine Chin-Ups aktuell. Weil kein Bock. Einfach mal was anderes machen.
Ich
Und
nutze mittlerweile übrigens auch die 90 Grad pausierten Chin-Ups.
ja, habe ich auch immer noch drinne, weil die einfach extrem geil sind.
Taugen mir auch richtig gut und ich habe jetzt tatsächlich aufgrund dessen auch meine Griffbreite ein bisschen erhöht, weil ich habe ja die altbekannte Ellenbogenproblematik, dass ich halt in der Flexion einfach anatomisch limitiert bin.
Dann nimmst du
Und
einfach ein bisschen
dementsprechend.
raus.
Und bitte?
Dann nimmst du die einfach ein bisschen raus und greifst breiter.
Genau, also deswegen habe ich quasi mich dazu entschieden, dass ich, wenn ich breiter greife, vielleicht auch für die Leute, die jetzt zuhören, so als kleine Erklärung, ich bin mir immer nicht sicher, wie weit wir Wissen voraussetzen sollten und wie viel wir dann erklären, aber ich erkläre es einfach. Also geht quasi darum, je enger ich greife, desto mehr spielt die Länge meines Oberarmknochens eine Rolle und dementsprechend muss ich quasi mehr Flexion herstellen und je breiter ich greife, desto weniger Flexion brauche ich, um gleich nah an der Stange zu sein.
Flexion gleich Beugung.
Ach so, ja, genau. Ja gut, das kann ich jetzt auch schon voraussetzen, die Idioten hier. Genau, also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise als Extrembeispiel super, super breit im Klimmzug greife und mich dann hochziehe, dann sind meine Ellenbogen oder meine Unterarme fast permanent in einer Ebene. weil da bewegt sich nicht, oder in, ja genau, bewegen sich nur in einer Ebene, weil ich mich quasi super nah an der Stange nach oben ziehe und je enger ich greife, desto weiter bin ich tendenziell erstmal von der Stange weg.
Ein ganz gutes Schaubild für die, die gerade sich denken, wovon redet der Zeidler? Stellt euch den Klimmzug oder den Chin-Up von oben vor und stellt euch dann den maximalen Abstand vor, den man während der Zugbewegung zur Stange hat. Und wenn meine Oberarme parallel sind von oben gesehen, also die perfekt parallel zueinander stehen, dann habe ich den größten Abstand zur Stange. Und wenn ich quasi extrem breit greife, dann stehen meine Oberarme ja fast parallel mit der Stange und dadurch habe ich einen sehr, sehr geringen Abstand. Kann man ein bisschen vergleichen mit konventionell und Sumo-Heben. Ich stelle mich sehr breit hin beim Sumo-Heben, um meine Hüfte sehr nah an die Stange zu bekommen. Und so ähnlich funktioniert es auch bei einem Chin-Up oder bei einem Klimmzug, dass ich in der Theorie einfach weniger Bewegungsradius habe, weniger Abstand zur Stange und dadurch effizienter ziehen kann. Comes at a price, wie immer, aber in der Theorie ist also ein breiter Griff was Sinnvolles.
Absolut. Und man muss man aber eben auch sagen, da spielt Schulterrotation und Rotationsfähigkeit sowohl Innen- als auch Außenrotation halt eine große Rolle. Je besser ich das einnehmen kann, desto breiter kann ich greifen, ohne dass ich vielleicht recht schnell in
Der
irgendwelche
breite
Überlastungserscheinungen komme.
Chin-Up-Griff ist halt wirklich einfach bei 99% der Athleten durch Diskomfort limitiert, weil
Genau.
du unglaublich viel Stress auf dem Handgelenk hast, weil du halt, also du brauchst ja 110% Supination quasi, also eine extrem gute Rotation im Handgelenk und im Ellbogen und dann auch noch, wie du gesagt hast, eine sehr gute Innen- und Außenrotation in der Schulter. Die also mobil und bei hohen Gewichten dann auch noch stabil sein muss. Und das ist bei fast allen einfach nicht gegeben. Und wenn du dann noch Athleten hast, die irgendwie einen bisschen größeren Valgus-Winkel im Ellbogen haben, die können es dann direkt vergessen, weil die einfach so viel Kompressionsschmerz bekommen im Ellbogen, dass sie das halt gar nicht machen können. Das heißt, da ist wieder Theorie und Praxis. In der Theorie klingt es ganz nett. Einfach immer breiter greifen, dann wirst du besser. Stimmt nicht. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich mobilitätstechnisch sehr breit greifen könnte. Ich bin aber in der Adduktion einfach recht schwach. Also ich bin mit einem ungefähr schulterbreiten Griff super stark, weil ich da einfach meinen Ellbogen nah am Körper ziehen kann. Und ich bin auch unglaublich stark im Rudern, in der Bewegung und kann dort, obwohl es quasi biomechanisch die schlechteren externen Hebel sozusagen hervorbringt, viel mehr Gewicht pushen, weil ich muskulär einfach in dieser Bewegung stärker bin, als jetzt wie in einem Klimmzug, wo ich den Arm eher so seitlich am Körper führe. Und da ist dann auch wieder, die Theorie sagt, eigentlich wäre es anders besser, aber ich kann meine persönlichen Stärken dann dort nicht ausspielen. Und dementsprechend, kommt es bei allem Wissen, was man so hat, doch wieder auf Trial and Error hinaus. Man muss einfach probieren, was einem
Facts.
da liegt.
Facts. Apropos, die Home Gym Builders entwickeln gerade einen Competition Barren. Und wenn ich das mir richtig angeschaut habe, wird der ziemlich geil.
Mit Plate Holder, oh, ey, richtig nice. Ich habe gedacht,
Ja, aber da bin
Deluxe.
ich mal gespannt, wie man das dann in der Praxis auch umgesetzt bekommt. Weil ich glaube, da brauchst du dann so ein Anbauelement, je nachdem, wie viele Plates du brauchst. Weißt du? Weil sonst müssen ja Leute, die quasi nur zwei Platten verwenden, schon so trotzdem halb im Spagat stehen.
Ja, es ist so, also auch generell diese ganze Plattform ist ja schon sehr nischig positioniert, ne? Und dann hast du in dieser Nische ja nochmal Sonderanforderungen für jetzt jemanden wie dich, der halt auch mit Competition Plates Platzprobleme hat. Ne, das existiert ja faktisch nicht, das Problem auf dem Markt. Also es gibt weltweit 150 Leute, die dieses Problem haben. Lass es vielleicht weniger, lass es 100 sein. Dementsprechend, wer dieses Problem löst, hat immer noch keinen Markt. Also schwieriger Bereich. Aber um vielleicht das ganze Thema Intensitäten nochmal so ein bisschen, wir sind ja auch ein Themenpodcast, abzuschließen, wenn ihr euer Training plant, probiert generell, ich glaube, das ist ein Tipp, den auch jeder Trainer unterschreiben kann, probiert nicht, euch künstlich durch irgendwelche Grenzen zu limitieren, weil irgendjemand gesagt hat, das ist Kraft, das ist Hypertrophie, sondern probiert einfach offen zu bleiben und ein bisschen kreativer an die ganze Gestaltung ranzugehen. Weil was ich sehe auch in Gesprächen mit vielen Klienten ist, dass die Leute immer eine sehr verkopfte Herangehensweise haben und immer probieren, in irgendeiner Box zu denken. Zum Beispiel, ich trainiere einen Push-Pull-Legs-Plan und dann kann ich an einem Pull-Tag, kann ich gar keine Push-Übung machen, weil es ja ein Pull-Tag und eigentlich bräuchte ich hier aber eine Push-Übung, dass ich dreimal die Woche diese Bewegung üben kann. Dann lass dich doch nicht restriktieren, nur weil irgendjemand da Pull hingeschrieben hat. So, das ist doch völlig wurscht. Also so, du musst dich davon nicht beirren lassen. Und wenn immer es darum geht, dass du bewegungsbasiert trainierst, also quasi skillorientiert trainierst, das heißt, du möchtest in einer bestimmten Übung besser werden, dann solltest du darüber nachdenken, ob du auch von dieser Übung aus planst und nicht mehr von so einem Muskelgruppensplit. Das heißt, in dem Augenblick, wo du spezielle Anforderungen an dein Training hast, wie zum Beispiel Dip muss besser werden, Muscle-Up muss besser werden, Klimmzug muss besser werden, dann plan am besten um diese Übung herum und nicht mehr nach Pull, Push, Oberkörper, Unterkörper, weil du sonst recht schnell dich in so ein Korsett reinzwängst, was in der Regel auf eine Zweierfrequenz limitiert ist. Und damit kommst du nicht immer sehr weit.
Ja, absolut. Also ich denke auch, solange du, wie gesagt, wenn du Bodybuilding trainierst, das ist was anderes. Da geht es halt um das muskuläre Volumen. Wenn du im Streetlifting-Bereich bist, sind deine Ziele ja an den Mainlifts orientiert und dementsprechend sollte sich dein Training auch um eine, ich sag mal, optimale Mainlifts-Verteilung rumbauen und darauf konzentrieren und eben nicht darauf, dass irgendwie, ja, das eine ein Pull Day ist und deswegen kannst du da nicht beugen, zum Beispiel.
Diese, ich glaube, was das Konzept des Übens ist einfach nicht besonders verbreitet, sondern alle haben ein recht gutes Verständnis davon, dass wenn ich zweimal die Woche einen Muskel irgendwie ans Muskelversagen prügel, dass das halt gut ist für Hypertrophie. Analogie dazu, stellt euch mal einen Fußballer vor, der nur zweimal die Woche dribbeln übt oder nur zweimal die Woche schießen übt. Der wird nicht besonders guter Fußballer werden, weil diesen Skill musst du einfach repetitiv wiederholen. Und das ist im Kraftsport ähnlich. Man muss einfach üben. Und das heißt nicht, dass man zweimal die Woche den Muskel finishen muss, sondern man braucht dann eine andere Herangehensweise, die mehr Übung erlaubt. Und das schließt jetzt wieder den Kreis zu, hört auf in zweimal die Woche bis ans Muskelversagen trainieren zu denken, wenn ihr in einen Kraftsport gehen wollt, der eine hohe Übungskomponente braucht. Das ist da nämlich der große Unterschied. Wenn du das nicht brauchst, also wenn du halt keine Wettkämpfe machst und auch nicht besonders interessiert daran bist, schwere Gewichte irgendwo zu pushen, dann musst du das auch nicht künstlich verkomplizieren. Aber für die Leute, für die das wichtig ist, die sollten wegkommen von diesem Gedanken des zweimal die Woche all in. Das ist dann nicht mehr ganz so zielführend, weil du einfach nicht oft genug übst, Bewegungen nicht oft genug übst.
Ja, finde ich ein gutes Schlusswort tatsächlich.
Super, ey, ich bin begeistert heute. Wir haben es echt durchgezogen. Also einmal gerne in die Interaktionsfelder rein, was ihr zum Thema Mehrwertfolgen denkt. Es wird die nicht häufig geben, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Aber wir geben uns natürlich Mühe. Thema Gäste. Ich habe ja gesagt, wir machen noch ein paar Folgen und dann holen wir uns mal jemanden rein. Wen wollen wir denn anfragen als nächstes?
Ja, also auf meiner Liste stehen einige. Wir könnten zum Beispiel Brosep als Ehrengast direkt als erstes. Das starten wir mit einem Bang!
Das wäre natürlich crazy. Da wird wahrscheinlich einfach die Terminfindung bei seinem Kalender
Ich frage ihn einfach und dann werden wir
der
sehen.
Hauptstruggle. Dann kann er mir direkt noch Sponsoring klar machen. Mein
Nee.
Way ist nämlich alle.
Ich kann dir dann Sponsoring klar machen.
Du willst auch direkt auf Prozentebasis.
Exakt. Du kriegst so einen Knebelvertrag von mir. Wir machen 70-30, ich bin fair.
Ja. Apropos, ich habe dir ja gesagt, dass du deinen Code nicht öffentlich kommunizieren darfst. Kannst du jetzt doch machen, weil durch Umstände der eine Franzose jetzt auch einen Code gekriegt hat. Und dann wäre es
Welcher
ja unfair.
Franzose?
Everyday Training.
Na gut. Ausnahmsweise.
Und dann möchte ich dir das natürlich auch zugestehen, dass du das
Kommuniziere
promoten
den eh
kannst.
schon.
Nee, aber halt nicht, hast du ja noch nicht in einer Story gehabt oder so, oder in einer
Nö.
Fragerunde, oder wenn du
Nö.
deine Dip-Feedbacks machst, da bietet es sich ja an, wenn du die Leute eh darauf hinweist, dass sie sich mal einen vernünftigen Gürtel kaufen sollten, dass du davon profitierst, weil jetzt nämlich alle auf einmal lutschen kommen, weil sie merken, oh, sie müssen ja unseren Gürtel haben für Final Rap. Dann,
Oh.
du glaubst gar nicht, wie viele Freunde ich auf einmal habe in der
Ach so.
Streetlifting-Welt, ja, die auf einmal alle schon immer das super fanden, was ich gemacht habe und
Ist doch cool.
was ich für die Community tue. Ich
Wie
irgendwie so, Bro,
supportive die Leute sind.
guck so rein, folgt mir seit 3 Tagen und dann kommt die Nachricht. Also,
Na,
naja.
noch besser sind die Leute, die dir nicht folgen und dir dann einfach so ein Video schicken und fragen, Good Form? Fragezeichen. Ich denke so.
Antwortest du darauf? Mache ich gar nicht mehr.
Nee, nee, nee,
Wird
nee.
gar nicht mehr geöffnet. Ich denke mir,
Nee.
das, also ich finde halt, weißt du, die Leute, die vorher noch schreiben, wenigstens, hey, wie geht's dir? Alles gut? Also, weißt du, so irgendwie den Schein der Höflichkeit wahren. So, und ich kann es verstehen, wenn du halt an einer gewissen Stelle nicht weiterkommst, du willst einfach nur einen schnellen Tipp haben, um halt, oder zumindest denkst du, dass ein schneller Tipp ausreichend ist, um dein da Plateau zu überwinden. Und da kann ich eine ganz lustige Anekdote erzählen, wie ich nämlich auf das Thema gekommen bin. Da hatte mich einer angeschrieben, meinte, er braucht auch gar kein Coaching und so, er hat halt bloß eine kleine Frage, wie ich das mache mit den Kraft- und Hypertrophiephasen. Das war also das Einzige, was er wissen musste, war wirklich, wie mache ich das mit den Kraft- und Hypertrophiephasen? Also dieses, okay. Habe ich ihn gefragt, so, du, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, weil ich ja nicht weiß, was du darunter verstehst. Habe ihn halt gefragt, ob er mir denn sagen kann, was das ist. Also eine Kraftphase, eine Hypertrophiephase. Dann kam erst mal 3 Tage gar nichts. Und dann hat er mir so einen Text geschrieben, wo er irgendwelche Prozente definiert hat, in denen er dann nur trainieren darf und so. Da habe ich so, du, ich glaube, wir haben hier nicht einen, wie sagt man, Equal Footing auf Deutsch, ein gleiches Grundwissen, auf
Ja.
dem wir uns bewegen können, und ich kann dir hier keine schnelle Antwort geben. Geht einfach nicht. Und er war auch so, ja, okay, ja, verstehe ich schon. Und dann hat er mir nochmal geschrieben, einfach nur aufgrund dessen, dass er sich jetzt damit beschäftigt hat, weil ich ihn gefragt habe, was ist es denn überhaupt, dass er da jetzt schon in die richtige Richtung abgedriftet ist. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Appell an Leute, die eine Quick-Fix irgendwie suchen. Vielleicht beschäftigt ihr euch einfach mal länger als 2 Minuten mit der Thematik und dann kommt man häufig schon auf eine richtige Lösung. Und wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann gibt es Abkürzungen in Form von Coaching-Dienstleistungen, die einmal Herr Zeidler und natürlich auch meine Wenigkeit kostenpflichtig anbieten, weil das einfach unser Beruf ist, den wir ausüben. Und wenn ihr euch dazu gerne mal beraten lassen wollt, dann bucht euch einfach ein kostenloses Erstgespräch und genau dafür ist es auch einfach da. Nachfragen, wie funktioniert das? Gucken, ist das überhaupt ein Service, der für euch in Frage kommt? Wie arbeiten wir? Passt das mit eurem Lebensstil zusammen? Budgets, welche Dienstleistungen wollt ihr haben? Zu welchem Preis kommt das? Und so weiter und so fort. Also denkt nicht immer, oh, ich muss da jetzt was kaufen, kein Bock drauf, sondern einfach informieren. Dafür sind diese Gespräche da. Gerade im Coaching, wo zwei Menschen miteinander arbeiten, gibt es auch eine gewisse zwischenmenschliche Komponente, die stimmen muss und die findet man nicht im Chat heraus. Die findet man nicht heraus, wenn man im Shop ein Coaching-Paket kauft. Deswegen nehmt euch die 15, 20 Minuten Zeit für ein Erstgespräch. Es lohnt sich. Und dann im Nachhinein seid ihr schlauer. Hast du noch abschließende Worte? Willst du vielleicht noch einen Strength Shop Code bewerben?
Und Tonio 5 könnt ihr auch bei King of Weighted einlösen.
Super. In dem Sinne. Wir hören uns in der nächsten Folge und vergesst die 5 Sterne nicht, sonst wird Tonio nochmal von der Wespe gestochen. Und das wollen wir alle nicht.